alles aus einer Hand. Bei der Richter GmbH und Co. KG. Seit über 33 Jahren Ihr zuverlässiger Ansprechpartner für moderne Badgestaltung und effizientes Heizen. In der 400 Quadratmeter großen Ausstellung sind Ihre Wünsche zum Greifen nah. Schauen Sie vorbei bei der Richter GmbH und Co. KG. Ihrem Partner für Heizung und Bäder. Richter-Reinheim.de.
Es sind die größten Missbrauchsprozesse der deutschen Geschichte. In den Wormser Prozessen, die aus insgesamt drei Hauptverhandlungen bestehen, stehen zwischen 1993 und 1997 insgesamt 25 Menschen aus dem Raum Worms vor Gericht. Die Vorwürfe wiegen schwer und machen fassungslos. In über 100 Fällen sollen sie Kinder, das jüngste gerade einmal 6 Monate alt, auf grausamste Art missbraucht haben. Doch schon bald spinnen die drei Prozesse ihre ganz eigenen Geschichten.
Abgrundtief. Der True Crime Podcast der VRM.
Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Abgrundtief. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin Digitalreporter bei der VRM und euer Host. Ja, und heute habe ich euch einen Fall mitgebracht, der sprengt die Grenzen von dem, was man sich so vorstellen kann. Und das in gleich mehrerlei Hinsicht, wie wir im Verlauf der Geschichte erfahren werden. Aber bevor wir hier, ich habe es eben gesagt, zu den größten Missbrauchsprozessen der deutschen Geschichte kommen, blicken wir mal zurück ins Jahr 1993. Genauer gesagt in den Dezember 93 und in die rheinland-pfälzische Stadt Worms. Da erscheint plötzlich eine Schlagzeile. In der Allgemeinen Zeitung von damals steht: Sex mit Kindern, bereits 24 Personen verhaftet. Und neben der Information, dass es da konkrete Vorwürfe gegen 24 Personen aus dem Raum Worms, dem Landkreis Alzey-Worms aus Lorsch, Heppenheim und der Vorderpfalz gibt, wissen wir, diese Menschen sollen Kinder nicht nur missbraucht haben, sondern die schrecklichen Taten auch noch gefilmt haben. Aber es wird noch ermittelt, deshalb weiß man noch nicht viel mehr. Trotzdem gehen damals bei der Staatsanwaltschaft schon viele Anrufe und Briefe ein. Keine Zeugenhinweise oder ähnliches, es sind Menschen, die einfach ihr Abscheu und ihren Ekel vor den Verdächtigen ausdrücken und möglichst harte Strafen fordern. Schon mal im Vorhinein klar machen, dass die Volksseele kocht. Und ehrlicherweise, wer will ihnen das verübeln? Die ganze Sache kommt ins Rollen durch einen Scheidungskrieg. So wird das damals in den Medien immer wieder genannt. Ein Ehepaar lässt sich scheiden, hinterher kann man sich nicht mehr leiden. Und als ein Kinderarzt in Worms dann bei dem gemeinsamen Kind Missbrauchsspuren feststellt, da verdächtigt man den jeweils anderen oder die neuen Partner. Auch ein anderes, jetzt verdächtiges Paar, lässt sich scheiden. Der Mann heiratet die ehemals beste Freundin seiner Ex-Frau. Und dann fällt ihm auf, dass das gemeinsame Kind, immer wenn es von den Besuchen bei der leiblichen Mutter zurückkommt, nachts ganz hysterisch schreit. Es macht ins Bett. Hinzu kommt, dass auch in diesem Fall der gleiche Wormser Kinderarzt eines Tages bei einer Untersuchung Spuren von Missbrauch feststellt. Die Mutter, sein Opa, sein Onkel und seine Tante landen auf der Anklagebank. Und so werden hier schlimme Vorwürfe hin und her geschleudert. Für die Ankläger nicht einfach. Will man hier nur sein Gegenüber bloßstellen, das Sorgerecht bekommen und das Besuchsrecht einschränken? In solchen Fällen hat es schon oft Vorwürfe und Anschuldigungen gegeben. Schlammschlacht nennt das der Boulevard, nur hier steht auch ein Wormser Kinderarzt, der sagt, es gibt da eben gewisse Spuren oder gar Verletzungen, die stark darauf hindeuten, dass das Kind oder die Kinder in diesem Fall sexuell missbraucht worden sind. Und dann muss man schon tätig werden. Aber bei den Ermittlungen nach dem Bekanntwerden dieser Spuren, da zieht der Fall scheinbar immer größere Kreise. Die Öffentlichkeit erfährt davon erst einmal nur wenig. Immer wieder gibt es kleinere Updates, obwohl das Interesse und die Empörung daran doch so groß ist. Im Februar 94 etwa, da gibt es mal so ein Update. Da sagt der leitende Oberstaatsanwalt aus Mainz, Hans Seliger, dass man das mit einem bundesweit einmaligen Fall zu tun habe. In dieser Zeit sitzen 24 Personen in U-Haft, 12 Männer, 12 Frauen im Alter von 23 bis 71 Jahren, die überwiegend zwei Familien angehören. Unter den Verhafteten soll sich auch eine Wormser Arzthelferin befinden und Seliger schließt auch nicht aus, dass die Liste der Verdächtigen noch weiter anwachsen wird. Ein Beamter, der damals mitermittelt, sagt jedenfalls, dass da noch einigen Leuten der Angstschweiß auf der Stirn stehen dürfte. Auch konkretisieren sich die Vorwürfe in dieser Zeit. 7 Mädchen und 8 Jungen im Alter von 6 Monaten bis 9 Jahren sollen sexuell missbraucht worden sein. innerhalb der Familie, also auch mit dem Wissen und mindestens geduldet von den anderen Familienmitgliedern. Die Angeklagten selbst bestreiten, etwas mit den Vorwürfen zu tun zu haben und beteuern ihre Unschuld. Es sind auch schon Kinder in dem Fall vernommen worden und die bestätigen das, mehr noch, die sagen sogar, dass sie bei den Missbrauchshandlungen auch noch gefilmt worden seien. Die Taten hätten sich in den Wohnungen der Angeklagten, aber auch im Keller einer Gaststätte in Worms abgespielt. Der Wirt dieser Gaststätte ebenfalls in U-Haft, der soll seine Räumlichkeiten dafür bewusst zur Verfügung gestellt haben und darüber hinaus die Videobänder, auf denen die Taten zu sehen sind, verkauft haben. Zu diesem Zeitpunkt konnte die Polizei aber noch keines dieser Bänder finden. Aber trotzdem, die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, die Kinder, die teils übereinstimmende Aussagen gemacht haben, sind glaubwürdig und die teils massiven festgestellten Verletzungen, auch im Anal- und Genitalbereich der Kinder, das geht alles in eine Richtung. Und das alles dauert jetzt erst einmal ziemlich lange. Die Ermittler brauchen Beweise und sie stoßen dabei auf immer neue Verdächtige. Der Kreis wird mal kleiner, dann wieder größer, dann kommen noch weitere Kinder hinzu. Bei anderen ist man sich nicht sicher. Es ist unfassbar viel Arbeit für die Behörden. Da fällt es selbst im Nachhinein schwer, wenn man die Berichte aus dieser Zeit liest, den Überblick zu behalten. Wöchentlich liest man von anderen Zahlen. Aber die Anklage bleibt. Massenhafter sexueller Missbrauch. Mehr sogar noch, auch von Prostitution ist die Rede. Naja, eher vom zur Verfügung stellen, in Anführungszeichen, teils leiblicher Kinder an Fremde, damit diese sich dann auch an den Kindern vergehen können. Was aber jetzt zu diesem Zeitpunkt schon klar ist, dieser Prozess, der wird vieles sprengen. So etwas hat es noch nie gegeben und daher wird er auch in drei einzelne Prozesse unterteilt. Worms 1, Worms 2 und Worms 3. Darin werden immer zusammengehörige Familienmitglieder vereint, denn im Grunde verteilt es sich auf zwei Großfamilien, die damals immer Familienclans genannt werden, also eine ganz andere Verwendung des Wortes Clan, als man es heute benutzt. Unter den Angeklagten, das haben wir eben schon gehört, ist auch eine Arzthelferin. Wie sich dann später herausstellt, ist sie dabei, als ihre eigene Nichte untersucht wird. Und zwar von genau dem Wormser Kinderarzt, der bei den anderen Kindern Missbrauchsspuren festgestellt hat. Und da muss sie ziemlich ins Schwitzen gekommen sein, denn auch als ihre Nichte untersucht wird, sieht der Arzt Ungereimtheiten. Ungereimtheiten, die auf sexuellen Missbrauch hindeuten. Massive Missbrauchsspuren nennt er das, um genau zu sein. Und die Arzthelferin steht daneben und ist jetzt verdächtigt, diese Spuren selbst herbeigeführt zu haben. Allerdings kommen diese Vorwürfe aus dem Jahr 1991 schon und sind gar nicht Teil der eigentlichen Wormser Prozesse bzw. unseres heutigen Falles. Aber sie führen eben dazu, dass da so einiges ins Rollen kommt. Denn die Ermittlungen im Fall des Kindes, bei dem der Arzt ja gesagt hat, okay, hier sieht es wirklich so aus, als sei das Mädchen vergewaltigt und misshandelt worden, die sind 1992 ergebnislos eingestellt worden. Das Mädchen aber kommt mit ihrem kleinen Bruder in die Obhut der Großmutter, wo der Missbrauch aber nicht endet. Er geht weiter. Und sogar die Oma selbst soll mitgemacht haben. Aber auch hier Schweigen. Beziehungsweise, wie bei allen anderen Angeklagten auch, es wird die eigene Unschuld beteuert. Und die Staatsanwaltschaft bräuchte eigentlich noch was. Hat man da das Gefühl, sie bräuchte noch was, um das Verfahren mit höheren Chancen auf eine Verurteilung starten zu können. Denn bislang stützt sich das ganze Verfahren, was noch nicht mal in Gang ist, auf zwei Elemente. Die medizinischen Befunde auf der einen Seite und die Aussagen der Kinder auf der anderen. Die medizinischen Befunde sind die eine Sache, aber wer sagt, dass die Misshandlungen wirklich von den nun angeklagten Personen aus dem Familienkreis begangen worden sind? Das gilt es herauszufinden und vor allem auch zu beweisen. Aber immerhin ist damit schon mal der Beweis vorhanden, irgendjemand hat diesen Kindern irgendetwas Schreckliches angetan. Die Aussagen der Kinder sind das zweite wichtige Element für den Prozess. Sie sind mit der wichtigste Beweis. Wenn die glaubhaft belegen können, ja, diese und jene Person unter den Angeklagten haben bestimmte Dinge getan, dann wäre das viel wert. Nur ganz so einfach ist das eben nicht. Zwei Dinge muss man beachten. Das erste ist, wie glaubhaft schätzt man die Aussagen der Kinder ein? Kommen die wirklich aus freien Stücken heraus und ohne Einflussnahme, ohne mitreißen lassen aus ihnen heraus? Und zweitens, schaffen es die Kinder überhaupt, so eine Aussage vor Gericht durchzustehen? Denn normalerweise läuft das so, Ein Zeuge kommt in den Gerichtssaal, der ist voll besetzt mit Zuschauern, denn klar, der Prozess hier erregt Aufmerksamkeit und die Gemüter. Mit Richtern, Beisitzenden, Anwälten, Staatsanwälten, den Angeklagten, das ist eine ganz schön große Bühne. Gut, man wird Öffentlichkeit und Presse ausschließen, da es sich um Minderjährige handelt. Das ist normal soweit, aber trotzdem, da bleiben noch ganz schön viele Menschen übrig, die da ihre Augen auf die kleinen Kinder richten, die dann vom Missbrauch durch die eigene Familie erzählen sollen. Und die haben ja schon im Vorfeld ausgesagt, berichtet, nur da müssen sie noch einmal durch. Wenn niemand gesteht, müssen sie das alles noch einmal durchleben und schildern. Das nimmt jeden mit, egal wie alt, aber bei Kindern ist das natürlich noch einmal deutlich krasser. Und das hat sich im Vorfeld auch schon gezeigt, dass da niemand frei und fröhlich erzählt, das kann man sich ja vorstellen, sondern dass das eben harte, emotionale Arbeit ist. Also überlegt man, was wäre, wenn die Kinder in diesem Fall eben nicht diesen vielen Augen ausgesetzt wären? Und die Lösung dafür, die könnte sein, ein Kind wird vom Richter, nur vom Richter, in einem eigens dafür vorhergesehenen Raum befragt. Alle anderen, also Verteidiger, Staatsanwalt, Angeklagte, die sind nicht dabei. Die verbleiben im Gerichtssaal, in dem die Vernehmung per Video übertragen wird. Das klingt aus heutiger Sicht ziemlich einfach, ziemlich logisch, aber 1994, da war noch nicht viel mit Livestreaming. Das waren technisch noch ganz andere Hürden. Vor allem aber war das eine noch nie gesehene Vernehmungsform bis dato. Und die muss erst einmal wasserdicht gemacht werden. Denn die Gefahr ist ja, dass sich diese Methode anfechten ließe und die traumatisierenden Aussagen dann völlig wertlos sind und eventuell nochmal durchgemacht werden müssen. Daher zögert man da auch zuerst noch ziemlich. Vor allem, weil man schon, bevor überhaupt das erste Kind ausgesagt hat, darüber diskutiert, ob die Kinder im Vorfeld beeinflusst worden sind. Denn so viel man weiß, gab es regelrechte Verhöre in den Kinderheimen, in das die Betroffenen nach Bekanntwerden der Vorwürfe untergebracht wurden. Denn da wurden schon viele Fragen gestellt. Auch suggestiv, vielleicht ohne das zu wollen, so nach dem Muster, war der Onkel so und so auch dabei und so hat man es sich dann vorgearbeitet, stimmt nicht, sagt eine der Erzieherinnen. Sie habe einen Jungen befragt, der nichts sagen wollte, zunächst zumindest, er sei ja kein Verräter, habe dann aber aus eigenem Antrieb sehr detaillierte Vorwürfe gegen seine Eltern und Verwandte niedergeschrieben. Aber geht sowas überhaupt? Ist denn sowas überhaupt noch ein eigener Antrieb in einer sexuell aufgeladenen Atmosphäre, wie es Beobachter beschreiben? Alles dreht sich um die Vorwürfe, immer wieder werden die Kinder befragt und immer wieder wird nachgehakt. Da muss man sich dann schon fragen, warum hat da niemand eingegriffen? Denn wenn der Gedanke, die Überzeugung erst einmal platziert ist, wie frei können Kinder dann überhaupt noch antworten? Und ganz generell, wie glaubwürdig sind die Aussagen von Kindern in diesem Alter? Also ich meine jetzt nicht von den Ältesten, sondern auch die Jüngeren, die Fünfjährigen, ganz zu schweigen von dem Kind, das zum Tatzeitpunkt 6 Monate alt gewesen sein soll. Aber zurück in die Kinderheime und zurück zu dieser einen Mitarbeiterin, die da immer wieder genannt wird, die die Kinder auf eigene Faust befragt hat. Die arbeitet nicht in dem Heim selbst, sondern bei der Kinderschutzorganisation Wildwasser. Und die muss sich, auch wenn sie wahrscheinlich mit den wohl besten Absichten an die Sache herangegangen ist, vor Gericht jetzt so einiges anhören. Die Kinder seien, Zitat, dumm gebabbelt worden, so drückt es die Angeklagte aus, der vorgeworfen wird, ihr Kind missbraucht zu haben. Wir kommen später noch zu Genüge auf Wildwasser und die Mitarbeiterin zurück. Aber sie ist nicht die Einzige, die in dem Heim mit den Kindern über das, was mutmaßlich geschehen ist, gesprochen hat. Da ist auch noch ein Mann, ein Pädagoge, der in dem Heim als Sozialarbeiter arbeitet, in dem die Kinder untergebracht sind, um die es in den Wormser-Prozessen geht. Später wird er das Heim leiten. Zum Zeitpunkt seiner Aussage leben 4 der betroffenen Kinder seit gut einem Jahr in familienähnlichen Kleingruppen in dem Heim. Und der Sozialpädagoge erzählt, was ihm die Kinder anvertraut haben. So berichtet er etwa von einem damals 8-jährigen Jungen, der gezwungen wurde, seine 5-jährige Schwester zu vergewaltigen. Auch auf Nachfrage habe er das bestätigt bekommen und auch auf Nachfrage des Richters ist der Pädagoge sich sicher, das ist so erzählt worden und das war auch genau so gemeint, wie er es verstanden hat. Und dann wird es unangenehm, denn klar, es geht jetzt ganz zentral auch um die Glaubwürdigkeit der Kinder bei diesem sensiblen Thema. Deshalb beschäftigt sich das Gericht dann auch mit Dingen wie der Erektionsfähigkeit von 8-jährigen Jungen, auch unter Zwang und darüber, was genau der Junge denn erzählt hat, wie es abgelaufen ist. So spricht der Betreuer davon, dass es um Misshandlungen übelster Art gehe, über die die Kinder berichten, etwa, dass sie an Fremde verkauft und von diesen vergewaltigt und dabei gefilmt worden sind. Davon, dass sie mit dem Tod bedroht wurden, wenn sie etwas verraten würden. Und besonders grafisch von einer 59-jährigen Oma, die sich eine Nadel in die Scheide gesteckt und damit in die Enkelin eingedrungen sei. Das ist wirklich hart und ekelhaft. Das ist belastend, das ist für alle im Saal gleich, aber anscheinend besonders belastend für die 59-jährige Angeklagte Waltraud B. Denn sie sackt nach anderthalb Stunden plötzlich auf ihrem Platz zusammen und muss aus dem Saal geführt werden. Sie kommt zwar ein wenig später wieder rein, aber ist wirklich mitgenommen und murmelt immer wieder, ich kann das nicht mehr. Und deshalb wird auch der kommende Verhandlungstermin abgesagt bzw. verschoben, dass die Frau sich etwas erholen kann und dann auch wieder prozessfähig ist. Aber dazu wird es nicht mehr kommen. Es ist ein Samstagmorgen, als man die Frau leblos in ihrer Zelle findet. Alle Versuche, die Angeklagte zu retten, scheitern. Am Ende wird man feststellen, Herzinfarkt. Oder wie ihr Verteidiger es am nächsten Prozesstag emotional aufgeladen ausdrückt, aufgrund von Intrigen wurde behauptet, meine Mandantin sei Mittäterin. Das hat ihr das Herz gebrochen. Die Verhandlung wird daraufhin pausiert. Im Februar 95 scheidet dann noch jemand aus dem Verfahren aus. Der Richter muss ausgetauscht werden, da Ernst Hettner aufgrund von Krankheit nicht mehr zur Verfügung steht. An seine Stelle tritt Jens Beutel, der ist einigen von euch vielleicht bekannt, obwohl sie noch nie vor Gericht gestanden haben. Aber der Mann war von 1997 bis 2011 Oberbürgermeister der Stadt Mainz. Dann geht es aber immer noch nicht weiter mit dem eigentlichen Thema, denn schon wieder geht's um etwas anderes als die Schuldfrage, zumindest indirekt, und das kennzeichnet den ganzen Prozess eigentlich. Im Februar erteilt man der Vernehmung der Kinder in einem separaten Raum mit Videoübertragung in den Gerichtssaal eine Absage. Und das, obwohl eigentlich nahezu alle Beteiligten sagen, hey, wir müssen das so schonend wie möglich machen für diese Kinder, die womöglich schon so viel Schlimmes erlebt haben. Aber das geht nicht, sagt Beutel damals zumindest, weil es den Grundsatz der Unmittelbarkeit einer Zeugenaussage verletze. Für viele ist das unverständlich. Eine Gutachterin hatte das Verfahren als Idealzustand einer Kindervernehmung bezeichnet und warnt davor, die Kinder im Gerichtssaal aussagen zu lassen. Sie hätten panische Angst vor den Angeklagten und müssten außerordentlich Belastendes berichten. Immerhin, die Angeklagten müssen woanders hin, dürfen den Kindern zu keinem Moment irgendwo begegnen, aber trotzdem, in diesem großen, beeindruckenden, ja vielleicht sogar einschüchternden Gerichtssaal werden trotzdem dann Richter, Verteidiger, Staatsanwalt, Nebenkläger und Gutachter sitzen müssen. Also personell irgendwas zwischen gut 20 und 30 Personen. Interessant auch, was die Kinder nach dem Tod der 59-jährigen Angeklagten B schildern. Es ist nicht etwa so, dass da jetzt große Trauer herrscht. Immerhin sind auch die Enkel der Frau unter den Kindern, aber es ist eher das Gegenteil. Es fallen Sätze wie, endlich ist die Alte fort, von einem 8-Jährigen. Andere sagen, die Eltern sollen jetzt auch im Gefängnis sterben. Kinder rennen glücklich durch das Haus, eine 6-Jährige singt immer wieder, die Oma B ist tot. Makaber, ungewöhnlich, ja, aber das sei eine Befreiung auf kindlich grausame Art, urteilt ein Gutachter. Und der sagt auch, die Kinder wollen, sollen, ja müssen jetzt vielleicht auch vor Gericht aussagen, damit sie endlich vergessen und weiterleben können. Aber bevor es dazu überhaupt kommt, droht vor Gericht, ein Kollege der AZ nennt das damals eine Schlacht der Gutachter. Es geht erneut um die Frage, kann man die Aussagen von 4- und 6-jährigen Kindern zu massenhaften Vergewaltigungen überhaupt ernst nehmen? Das ist die Frage, auf die sich die Verteidiger stürzen und stützen, denn ihrer Meinung nach ist die Antwort da eben nicht ganz so klar. Zumal einige der Kinder auch schon von einem Bankraub berichtet haben und von Personen, die an den grausamen Taten beteiligt waren, die es definitiv nicht waren. Etwa Erzieherinnen aus einem Wormser Kindergarten, die aber außerhalb jeglichen Verdachts stünden. Auf Nachfrage des Pädagogen haben die Kinder das dann teilweise wohl wieder zurückgenommen und der Zeuge sagt auch, ich kenne die Kinder und ich kann das filtern, wann sie mir die Wahrheit sagen und wann sie in Fantasien abdriften, aber diese Aussagen müssen die Kinder auch vor Gericht abgeben. Und dann müssen Gutachter bewerten, wie glaubwürdig eben diese Aussagen und die Kinder an sich so sind. Neben den ärztlichen Untersuchungsergebnissen sind diese Aussagen, wir haben das ja schon gehört, die wichtigsten Beweise in diesem Prozess, in dem alle Angeklagten ihre Unschuld beteuern. Da hilft es auch nichts, dass der Richter immer wieder sagt, erspart es doch euren Kindern, Nichten und Neffen, gesteht. Dann müssen die Kleinen nicht mehr durch diese Tortur, aber es gesteht niemand. Und so kommt es Anfang März 95 zur ersten Aussage eines der betroffenen Kinder vor dem Mainzer Landgericht. Es ist der kleine R. Punkt, so der anonymisierte Name des Kindes. 9 Jahre alt, seine Eltern, Onkel und Tanten sind angeklagt. Fast 4 Stunden lang dauert seine Befragung ohne Zuschauer, ohne Presse und mit der Entscheidung des Richters, nichts von den Aussagen des Jungen weiterzugeben, damit er diese nicht am nächsten Tag in der Zeitung lesen muss. Aber andere tun das. Die Verteidigung, die erklärt, der Junge habe fast nur mit Kopfnicken auf die Fragen des Richters bezüglich sexuellen Missbrauchs geantwortet und dass man das nicht unbedingt als Bestätigung der Vorwürfe sehen könne. Andere, die dabei waren, sind empört. Der Junge habe vieles in eigenen Worten formuliert und zwar ziemlich eindeutig mit dem Ergebnis, die Belastung der Angeklagten bleibt aufrechterhalten. 3 Tage später geht es dann weiter. Das nächste Kind sagt aus in dieser für den Prozess jetzt ganz entscheidenden Phase. C ist ebenfalls 9 Jahre alt und auch er bekräftigt die Vorwürfe. Auch als die Verteidiger mit Zwischenfragen versuchen, ihm aus dem Konzept zu bringen, gelingt das nicht. Da sagt im Anschluss selbst ein Verteidiger, dass das nach hinten losgegangen sei. C berichtet noch weit mehr und deutlicher von den Geschehnissen, als er das vor ihm getan habe. Vor allem seine Eltern belastet C schwer. Und dabei schildert er auch, wie die Missbrauchshandlungen gefilmt wurden und wie die Kinder Szenen auf Anweisungen der Erwachsenen wiederholen mussten. Und wo diese erwähnte entscheidende Phase nun so fortschreitet, wie sich die Verteidigung das wohl nicht vorgestellt hat, da wird der Prozess mehr und mehr zur Schlammschlacht. Die Verteidiger der Angeklagten ziehen alles in den Zweifel. Die Aussagen der Kinder, die Gutachter, die über die Glaubwürdigkeit der Kinder urteilen sollen und auch den Kinderarzt, der die körperlichen Spuren des Missbrauchs überhaupt erst festgestellt hatte. Und nicht nur das, es werden auch Vorwürfe laut, die sich durch alle Kinderbefragungen ziehen, nämlich, dass die Verteidiger gezielt versucht haben könnten, die Kinder in ihren Aussagen zu irritieren. Etwa durch zu spät kommen nach einer Pause, sodass die Kinder warten müssen, ehe sie weiter aussagen können. Oder durch Zwischenrufe. Andere gingen da subtiler vor, so hört man immer wieder Rascheln von Papieren, Räuspern und Hüsteln und dazwischenreden, wenn ein Kind gerade zu seiner Aussage ansetzen will. Und ob das jetzt die Wirkung der Anwälte ist oder einfach nur so das schwere Sprechen über traumatische Erlebnisse, einige Kinder halten sich nicht so wacker wie die beiden Jungen, die den Anfang zu den Aussagen gemacht haben. Kinder brechen weinend in sich zusammen, müssen resigniert aufgeben. Ich pack das nicht, sind Sätze, die oftmals fallen. Und Sätze, die nachdenklich machen. Wäre die Einzelbefragung nicht doch besser gewesen, zumindest humaner? Und genau diese Fragen stellt sich auch der Richter Hans Lorenz, der den Vorsitz in den beiden weiteren Verfahren um den Wormser Kindesmissbrauch innehat. Denn aufgrund der Vielzahl an Fällen, Angeklagten und Geschädigten hat man, ich habe es ja schon gesagt, gleich 3 Prozesse aus dem einen gemacht, Worms 1, 2 und 3. Und genau in diesen beiden weiteren, Worms 2 und 3, da könnte nun Rechtsgeschichte geschrieben werden. Denn der Richter spricht sich sehr stark dafür aus. Lorenz sagt, wir machen uns seit Tagen Gedanken um das Wohl der Kinder, als auch in Worms 2 der Zeitpunkt näher rückt, an dem die Kinder wieder aussagen müssten. Auch in diesem Prozess gibt es das medizinische Gutachten und die im Vorfeld getätigten Aussagen der Kinder, aber keine Beweise und keine Geständnisse. Also müssen auch hier die Kinder noch einmal alles durchmachen. Lorenz sagt weiter, aber es geht natürlich auch um die Rechte der Angeklagten. Und so kommt es dann tatsächlich so, dass sich das Gericht zu der so in Deutschland noch nie praktizierten Methode durchringen kann. Und dann laufen im Frühjahr 95 die Prozesse parallel. Man will jetzt auch im Verfahren Worms 3 die Videomethode anwenden, doch die muss erst einmal ihre Premiere überstehen. Was auch ganz gut gelingt, wie alle Beteiligten im Anschluss finden. Die Kinder treffen den Richter in einem separaten Raum über dem Gerichtssaal, wo die übrigen Prozessbeteiligten inklusive der Angeklagten sitzen. Der Raum gleicht jetzt nicht einem gemütlichen Kinderzimmer, aber man hat zumindest versucht, den eigentlich kahlen Behördenraum so schön es geht herzurichten. Ein runder Tisch mit bunter Tischdecke, auf der Motorräder und Motorradfahrer abgebildet sind. An der Wand hängt ein buntes Poster und in der Ecke steht ein kleines Klappbett, auf dem sich Kinder auch mal ausruhen, setzen oder hinlegen dürfen, wenn es ihnen gerade zu viel wird. Es stehen 4 Stühle in dem Raum, türkis, dunkelrot und hellblau sind sie, und vor die Fenster hat man beige Vorhänge gehängt. An der Decke wurden Kamera und Mikrofon angebracht, auf dem Tisch steht ein Telefon. Das gibt den Prozessbeteiligten im Gerichtssaal die Möglichkeit, den Richter anzurufen, wenn sie zum Beispiel einen Einwand oder eine Frage haben. Die Befragung bekommen Sie nämlich mit. Sie wird simultan auf einer 2x2 Meter großen Leinwand im Gerichtssaal gezeigt. Ein bisschen wie Public Viewing, nur mit ganz anderem, ernsten Hintergrund. Und hier können bzw. dürfen die Beteiligten zwar immer noch nichts über den Inhalt und die Art und Weise der Vernehmungen sagen, aber es gibt Vernehmungen, sie werden nicht nach wenigen Minuten abgebrochen und man hört immer wieder Lob für das Vorgehen, weil es gut funktioniere. Also es scheint jetzt wirklich zu laufen. Ein weiterer Schritt, die Verhandlungen für die Kinder so schonend wie möglich durchzuführen, wäre es jetzt, die bereits getätigten Aussagen auch für den Prozess Worms 3 zu verwenden, um ihnen eine erneute, teils dritte Aussage zu ersparen, denn da gibt es Kinder, die in allen Prozessen als Zeugen auftreten müssen. Doch das scheitert. Es scheitert daran, dass mehrere Verteidiger und Sachverständige die dadurch nötigen terminlichen Veränderungen nicht einrichten können. Da bleibt einem auch wirklich nichts erspart in diesem Prozess. Aber apropos Sachverständige, wir wissen ja jetzt, dass die wichtigsten Beweismittel die Aussagen der Kinder und die medizinischen Gutachten sind. Und da Erstgenanntes ja jetzt zu funktionieren scheint, blicken wir doch mal auf Gutachter und Sachverständige. Etwa die Gynäkologin Mechthild Neises. Sie sagt im Juni 95, drei Mädchen und ein Junge seien höchstwahrscheinlich vergewaltigt worden. Bei zwei weiteren Kindern sei ein Missbrauch nicht auszuschließen, aber auch nicht zu beweisen und ein Junge sei ohne Befund. Der Mainzer Rechtsmediziner Reinhard Urban berichtet von einer Aufdehnung im Analbereich, mechanisch verursacht bei einem der Mädchen. Diese Aussagen stützen sich aber auf mehrere ärztliche Untersuchungen. Sie haben sie also nicht selbst untersucht. Und es gibt da jetzt noch mehrere Hinweise, die auf Missbrauch und Misshandlungen hindeuten, aber die will ich euch ehrlich gesagt hier ersparen, aber jetzt stark abgeschwächt formuliert, es gibt Spuren des Eindringens, es gibt Risse, es gibt Bissspuren und es gibt Blutergüsse. Soweit die medizinischen Gutachten, aber zentral sind auch noch weitere Gutachten. Ja, ich weiß, ganz schön viele Gutachten, aber es muss noch die Glaubwürdigkeit der Kinderaussagen beurteilt werden. Und das macht dann die psychologische Sachverständige Inge Meyer-Buxin. Und sie sagt zunächst über einen 10-Jährigen, den sie seit einiger Zeit begutachtet hat, seine Angaben, mit denen er 6 Angeklagte, darunter seine Eltern, belastet hat, die seien mit, Zitat, höchster Wahrscheinlichkeit glaubhaft. Dieses mit höchster Wahrscheinlichkeit klingt jetzt immer noch so nach, ja, wahrscheinlich und nicht nach gesichert. In der psychologischen Wissenschaft ist diese Formulierung aber die höchste Glaubwürdigkeitsstufe, die man vergeben kann. Die Belastungen zwei weiterer Angeklagter sei sehr wahrscheinlich, also im Kern ohne vernünftigen Zweifel, so wird das formuliert. Da sei einfach eine persönliche Betroffenheit bei dem Jungen zu spüren gewesen, ohne Drang oder Eifer jemanden zu beschuldigen. Und genau das wirft die Verteidigung ja einer Wildwassermitarbeiterin vor. Massive, suggestive Einflüsse. Da wurden eben keine offenen Fragen gestellt, sondern gezielt nach Namen gefragt, teilweise ja ganze Listen vorgelegt. Was hat der Onkel so und so gemacht? Hat er dieses und jenes getan? Da steigt irgendwann jeder aus, der jeden Tag befragt wird. Und so einem Befragungsdruck halten schon gar keine Kinder stand. Man habe da monatelang Äußerungen in die immer gleiche falsche Richtung gelenkt. Und da ist ja auch dieses Gefallenwollen. Also wenn ich den Erwachsenen Namen nenne, wenn ich gewisse Dinge erzähle, dann freuen die sich. Die wollen bestimmte Sachen hören. Und ich kaufe mich frei, wenn ich eben dem entspreche. Oder aber einmal, als ein Kind Wollfäden in seinem Zimmer ausgerollt hatte, da hat eine Mitarbeiterin dies dann als Abgrenzungsversuch nach sexuellem Missbrauch interpretiert und so gibt es wohl noch viele weitere Schlüsse, die psychoanalytisch einfach als Überdeutung abgetan werden können. Wie gesagt, sicher mit guten, mit den besten Absichten. Und es ist ja auch schwierig, dieses Thema. Da ist es wichtig, dass man, wenn es eben einen konkreten Verdacht gibt, ja auch dranbleibt. Aber hier scheint das irgendwie ausgeufert zu sein, in die falsche Richtung gegangen zu sein. Die Mitarbeiterin selbst sagt ja auch vor Gericht, ihr sei es nur um den Schutz der Kinder gegangen, nicht darum, Täterding festzumachen. Die Frau wird noch während der Prozesse entlassen, beziehungsweise die Wege trennen sich wegen konzeptioneller Differenzen, wie es damals heißt. Und demgegenüber, wie gesagt, die medizinischen Befunde, die Gutachterin, die Aussagen der Kinder. Noch, da scheint irgendwie alles möglich zu sein, aber irgendwann kommen immer weitere Details dazu. Etwa, dass die Kinder bei Wildwasser mit anatomisch korrekten Puppen spielen sollten. Die haben dann je männliche und weibliche Geschlechtsorgane diverse Teile, die ineinander passen. Und entsprechend eindeutig haben die Kinder wohl auch mit diesen Puppen gespielt. Aber diese Technik gilt längst als ziemlich umstritten. Denn beim Spielen mit Puppen, da spielen die Kinder, wie es das Wort halt auch suggeriert. Sie gleiten in die Fantasie ab, sie spielen Geschichten, nicht wirklich immer die Realität nach. Heute wird diese Methode daher gar nicht mehr angewendet. Und so nimmt der Prozess dann seinen Gang. Es gibt Zweifel, es gibt Dinge, die dann wieder in die andere Richtung deuten und dann kommt die Wende. Beziehungsweise dann kommt Professor Max Steller aus Berlin und der räumt jetzt hier mal richtig auf. Los geht's Ende Januar 96, da sagt er, ja, eines der Mädchen, eine Siebenjährige, die ist überzeugt, dass sie unter anderem von ihrer Mutter missbraucht worden ist. Aber diese Schilderungen beruhen nicht auf Erlebtem, sondern dem andauernden Befragungsdruck und massiven suggestiven Einflüssen durch ihre Stiefmutter und die Wildwassermitarbeiterin. Daraufhin dürfen zwei Angeklagte aus dem mittlerweile laufenden Prozess Worms 3 die U-Haft verlassen und in die Freiheit. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Mädchen keinem sexuellen Missbrauch ausgesetzt war. Das zeigt die Entwicklung seiner Aussage, die unter massiven Beeinflussungen zustande kommen, sagt Steller. Aber Moment. Wir hatten ja eigentlich medizinische Gutachten, die nahelegen, hier stimmt doch irgendwas nicht. Aber auch das bezieht Steller mit ein. Diese Gutachten, die seien wohlmöglich aufgrund einer Erwartungshaltung der untersuchenden Ärzte entstanden. Denn das ist ja so, da ist dieser eine Wormser Kinderarzt, dessen Arzthelferin, von der hatten wir es ja schon, die ist da sehr hinterher. Die achtet auf solche Spuren und ist da wirklich ganz penibel. Und dieser Arzt, der diagnostiziert dann eben Missbrauchsspuren. Und das will er von einem Kollegen abklären lassen, bestätigen lassen. Ist ja auch gut so, wie man das als Patient eben auch manchmal macht, eine Zweitmeinung einholen. Und anstatt jetzt aber zu sagen, hier, schauen Sie mal, lieber Kollege, ich hatte die Tage hier ein Mädchen zur Untersuchung. Fällt Ihnen da was auf? Wenn ja, was geht auch er hier anders, man will jetzt fast sagen, falsch vor? Er kommt direkt mit der Tür ins Haus und sagt, Kollege, hier sind Missbrauchsspuren, das Mädchen wurde missbraucht, oder? Schau mal drauf, ob du das auch so siehst. Und dadurch entsteht natürlich ein Druck auf den Kollegen. Gerade bei einem solchen, so sensiblen Thema, da willst du ja nicht der Arzt sein, der gesagt hat, nee, da ist nichts. Und hinterher kommt es noch viel schlimmer. Und jeder sagt, hätte der Arzt damals nur genau hingeschaut und so weiter. Also es entsteht Druck, es passieren Fehler. Und die Psychologie hat da auch ein Wort für Bestätigungsfehler, nennt sie das. Bam. Also, was für ein Paukenschlag. Seit mehr als 2 Jahren hinter Gittern sind jetzt 2 Angeklagte frei. Und das könnte natürlich Signalwirkung für alle anderen Prozesse und alle anderen Angeklagten haben. Wenn für jeden Fall Suggestion nachgewiesen werden kann, wenn weitere Kinder als nicht glaubhaft abgestempelt werden, ja, was passiert dann eigentlich? Zunächst mal räumt Steller weiter auf. Auch im Januar 96 geht es weiter. Diesmal geht es um ein 5-jähriges Mädchen. Ein Mädchen, das über Monate suggestiv befragt wurde und dessen Äußerungen überinterpretiert und in eine falsche Richtung gelenkt worden sind. Steller sagt, die Wildwassermitarbeiterin habe regelrecht Listen mit Namen produziert und so auf das Kind eingewirkt, dass es sich freikaufen kann. Freikaufen von der eigenen Erinnerung, wenn es nur möglichst viele Namen nennt. Heraus kamen dann auch wirkliche Listen. Listen, auf denen nicht nur Familienmitglieder, sondern auch Tiere, Erzieher und ein Bademeister standen. Und da kommen noch weitere Beispiele, aber zusammengefasst von einem anderen Gutachter heißt es dann vor Gericht, sobald die, ich nenne mal keinen Namen, aber er meint die Wildwassermitarbeiterin, sobald die XY in Aktion tritt, kann man als Gutachter nur noch alles hinwerfen und sagen, die Sache ist gelaufen. Aussagen des Kindes sind ab dann nicht mehr zu gebrauchen. So kommen dann weitere 5 Angeklagte frei. Das kollidiert jetzt alles so ein wenig, aber vereinfacht gesagt, man muss, wenn Menschen so lange in U-Haft sitzen, ohnehin immer mal wieder prüfen, ob das noch berechtigt ist. Und so sprechen wir im April 1996 von nun nur noch 8 Angeklagten, die in U-Haft sitzen. Das heißt jetzt nicht, dass da auf Unschuld entschieden wurde, nur die Anklagen sind jetzt durch Stellers Urteile so weit abgeschwächt worden, dass sich jedenfalls die Haft nicht mehr rechtfertigen ließe. Springen wir weiter. Ihr merkt vielleicht, wir gehen jetzt nicht auf jeden Sachverhalt so detailliert ein, wie das bei anderen Episoden der Fall ist, aber aufgrund der schieren Menge an Ereignissen, Angeklagten und Tatvorwürfen würde das diese Episode locker 3 Stunden lang werden lassen. Also springen wir. Springen wir in den Mai 96. Die Angeklagten aus Worms 1 sitzen jetzt schon 29 Monate lang in U-Haft. Aber das ändert sich. Alle 6 Angeklagten kommen auf freien Fuß. Begründung: Die beiden Gutachter haben die Glaubwürdigkeit der vernommenen Kinder so weit herabgestuft, dass an den Aussagen Abstriche zu machen seien, die es nun nicht mehr erlaubten, die für eine Untersuchungshaft dringenden Verdachtsstufen aufrechtzuerhalten. Sprich, jetzt sitzen von den insgesamt 25 Angeklagten, von denen eine ja bereits verstorben ist, also 24 Angeklagte, davon sitzen noch zwei in U-Haft. Skurril auch, wie der Staatsanwalt erzählt, wie er davon erfahren hat. Der nimmt sich nämlich ein langes Wochenende, kommt wieder ins Büro und staunt dann nicht schlecht, alle Haftbefehle aufgehoben. Er sagt, ich stehe da wie ein Bundesliga-Trainer, der abgestiegen ist. So schnell geht das alles plötzlich. Und es dauert auch nicht lange, da werden die letzten verbleibenden Inhaftierten ebenfalls entlassen. Der dringende Tatverdacht bei den beiden bestehe zwar weiter, beschränkt sich aber auf einige wenige Fälle. Kein Grund mehr, die schon über 2,5 Jahre andauernde Haft noch weiter in die Länge zu ziehen, denn es kann einfach nicht mehr davon ausgegangen werden, dass alle Kinder missbraucht worden sind. Sagt auch der Richter, und so verringert sich dann plötzlich auch die Zahl der Angeklagten immer weiter. Denn nochmal, nur weil sie aus der U-Haft entlassen wurden, ist die Anklage nicht vom Tisch. Für einige trifft aber auch beides zu. Und jetzt, wo dieser Prozess oder eher diese Prozesse schon so lange laufen, ist es an der Zeit, ein Urteil zu sprechen. Freispruch auf der einen, harte Strafen auf der anderen Seite der geforderten Konsequenzen für die Angeklagten aus Worms 1 und nach 111 Vernehmungstagen und einer 6-stündigen Urteilsbegründung heißt es dann, alle Angeklagten werden freigesprochen. Jubel bricht aus, Tränen fließen, nach so langer Zeit nun die Aussicht Freiheit. Aber ist das auch gleichbedeutend mit unschuldig? Nicht wirklich. Im Zweifel für den Angeklagten heißt es ja immer so schön und so wird auch entschieden. Zweifel sind vorhanden und es sind starke Zweifel. Was nicht vorhanden ist, das ist ein handfester Beweis. Das Gericht hat nicht den geringsten Zweifel, dass die Mehrzahl der Kinder Opfer sexuellen Missbrauchs geworden sind, sagt Richter Jens Beutel. Dass sie Gewalt erfahren hätten, das sei ebenfalls deutlich geworden. Jedoch, es gibt keine Gewissheit. Keine Gewissheit, dass die Angeklagten auch die Täter sind. Wohlgemerkt, das ist kein Unschuldsspruch. Beutel formuliert das so, die Angeklagten bzw. jetzt Freigesprochenen müssten weiter mit dem Verdacht leben, Täter zu sein. Und da wundert es auch nicht, dass knapp 3 Wochen nach dem Freispruch von Worms 1 auch die Verteidiger im Parallelverfahren Worms 3 ebenfalls Freispruch fordern. Hier geht es noch für 3 Männer und 2 Frauen um alles. Die Staatsanwaltschaft sieht das auch hier ganz anders und pocht auf 20 Monate bis 14 Jahre Haft, je nach Tatvorwurf. Das Urteil folgt dann 2 Wochen später und es ist etwas anders als in Worms 1. Denn hat man dort noch sinngemäß gesagt, hey, hier ist was vorgefallen, wir können es aber nicht beweisen, sagt Richter Lorenz in seiner etwa 5-stündigen Urteilsbegründung. Wir haben lange beraten, ob wir wegen erwiesener Unschuld freisprechen oder wegen Zweifeln an der Schuld. Wir sagen, die Entlastungsbeweislage ist nahezu erdrückend. Und dann erfolgt der Freispruch, teils wegen erheblich schwerer Zweifel, teils wegen erwiesener Unschuld. Letzteres trifft auf die Gaststätte zu, in der sich angeblich viele der Handlungen abgespielt hätten. Richter Lorenz sagt, er könne 20 Punkte nennen, warum das nicht so gewesen sein könne. Und auch hier wieder, ja, eines der Kinder sei missbraucht worden, da ist man recht sicher, aber nicht von den Angeklagten in diesem Verfahren. Ob noch andere Kinder betroffen sind, lässt sich nicht sagen, aber wenn ja, dann sei auch zweifelhaft, dass die Angeklagten damit etwas zu tun hatten. Lorenz zeichnet auch noch einmal den Weg nach, diese Verkettung an unglücklichen Umständen, die jetzt so viele Menschen so lange auf die Anklagebank und in Haft befördert hat. Erst die Auffälligkeiten, der Arzt, dann Wildwasser und diese eine Mitarbeiterin, der Zitat, missionarische Gaul durchgegangen sei. Gut auch, dass Lorenz nochmal betont, was für ein ehrenvoller Verein Wildwasser eigentlich ist, nur am Wohle der Kinder interessiert und auch, dass diese Mitarbeiterin nicht böswillig, sondern von der Richtigkeit ihres Handelns überzeugt gewesen sei. Aber am Ende bringen diese guten Absichten auch niemanden etwas. Im Gegenteil, der Verein und die in den 90ern gestartete Enttabuisierung des Themas Kindesmissbrauch, für die war das eher ein Bärendienst. Und auch hier bricht Beifall aus, etwas zaghafter als im Prozess zuvor und mit einem alles Gute verabschiedet sich der Richter. Wohl wissend, dass noch ein weiteres Urteil auf ihn wartet. Worms 2. Und auch da spricht er lange, wirklich sehr lange. 7 Stunden lang begründet er sein Urteil und das lautet Freispruch. Und es endet mit den bemerkenswerten Worten: Bei allen Angeklagten, für die ein langer Leidensweg zu Ende geht, haben wir uns zu entschuldigen. Wir, sagt er, nicht nur er persönlich, sondern die gesamte deutsche Strafjustiz. Und auch das ist, neben dieser Videovernehmungsmethode, etwas ziemlich Einmaliges. Und er spart wirklich nicht mit Kritik, auch nicht mit Selbstkritik. Er sagt, am meisten macht uns zu schaffen, dass wir zu Beginn die Beweislage falsch eingeschätzt haben. Und weiter, es spricht viel dafür, dass die Kinder Opfer dieses Verfahrens wurden, Opfer derjenigen, die es gut gemeint und schlecht gemacht haben. Und er fügt an, die Angeklagten von Worms 1 wären von uns ebenso klar freigesprochen worden. Und so endet dieser Marathon von einem Missbrauchsprozess, ein Missbrauch, der am Ende wohl keiner war, der in dieser Form nie stattgefunden hat. Aber es ist nicht so, dass jetzt alle Kinder wieder happy ihren Eltern und Verwandten in die Arme laufen würden. Im Gegenteil, einige der Kinder sind jetzt verstört. So lange wurde ihnen eingeredet, dass sie böse sind, dass sie nun Hemmungen haben. Man hat das ja nicht zuletzt, als die Kinder sich gefreut haben, gemerkt, als die Oma gestorben ist. Also dieses Familienverhältnis ist jetzt einfach nicht mehr gegeben. Andere haben es noch schwerer, sie werden nicht aus dem Heim entlassen. Die Obhut behält das Jugendamt. Eine Mutter bittet irgendwann mal um ein Foto ihres Kindes. Sie will sehen, wie groß es geworden ist mittlerweile. So lange hat sie es nicht gesehen, aber nicht einmal das bekommt sie. Während der langen Zeit in Haft zerbrechen außerdem Ehen und Beziehungen. Existenzen und Jobs gehen verloren und das halt nach, lange. Eines der Kinder soll in einem Sportverein angemeldet werden, aber die übrigen Eltern drohen mit Austritt, wenn diese Familie in den Verein kommt. Ein Junge, der an Diabetes litt, stirbt wenige Tage, nachdem er aus dem Heim entlassen wird. Schlimmer noch, wir könnten hier ein neues Verbrechen jetzt erörtern und damit eine weitere Folge füllen. Deshalb halte ich das an dieser Stelle mal kurz. Nach ihrer Unterbringung in einem Kinderheim ist ein Mädchen dann wirklich sexuell missbraucht worden. Und das ist so unfassbar hinterhältig und tragisch, dass man das wirklich kaum glauben kann. Täter war nämlich der Zeuge, der damals bei den Wormser Prozessen ausgesagt hat. Der berichtet hat, wie sich ihm die Kinder anvertraut hätten und dass sie ja nicht zu ihren Familien zurück könnten. Wir haben ihn den Pädagogen genannt. Er wird 2008 dann wirklich verurteilt. Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern wird 2011 aber wieder angeklagt. Wegen noch schwererwiegenden sexuellen Missbrauchsvorwürfen. Und er wird erneut schuldig gesprochen und zu 5 Jahren und 8 Monaten Haft verurteilt. Und damit bekommen wir am Ende dann doch noch unseren Schuldspruch, der ja so oft das Ende einer Episode von Abgrundtief markiert. Hier in den Wormser Prozessen, da wurde niemand schuldig gesprochen. Aus den Prozessen hervorgehend, aber dann doch noch, wie gesagt, schier unglaublich, wie sich das alles entwickelt hat, welche schwerwiegenden Konsequenzen das hat. Aber immerhin können die Prozesse noch heute als Beispiel herangezogen werden, wie man das nicht macht, worauf man unbedingt achten muss und so weiter. Das ist aber nicht mehr unser Thema für heute, denn diese Folge von Abgrundtief geht hiermit zu Ende. Wenn ihr mehr True Crime wollt, dann abonniert diesen Podcast. Außerdem würde es uns sehr helfen, wenn ihr uns bewertet und euren Freunden von Abgrundtief erzählt. Danke dafür und damit verabschiede ich mich. Macht's gut und passt auf euch auf.
Abgrundtief ist ein Podcast der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt. Produktion Luana Schnitzspahn und Mike Dornhöfer. Weitere spannende Audioformate findet ihr online auf dem Nachrichtenportal eurer Region unter Menü Multimedia Podcasts.